Liebe Gemeinde, ich habe in den letzten Tagen und Wochen oft den Satz gehört, da hilft nur noch beten. Habe ich oft gehört, hilft nur noch beten. Ja, und das stimmt immer wieder, beten hilft. In der Krise, in Angst, beten hilft. Du kannst beten und interessant, ich habe den Eindruck, es wird auch wieder moderner, das Beten. Vielleicht nicht in der Kirche, aber auch prominente Teilen in den sozialen Medien betet dafür, betet dafür. Also beten ist wieder modern geworden. Beten hilft. Ohne Gebet stirbt die Hoffnung. Ohne Gebet stirbt auch mein Glaube. Und meine Frage an alle ist heute, wie sieht es aus bei dir mit deinem Gebet? Was hält dich vom Beten ab? Geschäftigkeit, die Medien? Keine Lust oder müde, Enttäuschung oder du denkst, bringt es was? Was hält dich vom Beten eigentlich ab? Und wenn du betest, was betest du da eigentlich und wie machst du das? Wofür betest du eigentlich und wogegen? Viele Fragen. Jeder mal bei sich selber schauen, wie sieht es aus mit meinem Gebet aktuell 2020? Mitte Mai, nach den Eisheiligen. Wie sieht es aus mit dem Gebet? Ich möchte niemandem ein schlechtes Gewissen einreden, überhaupt nicht. Ich will uns alle ermutigen. Neuen Wind, neue frische Impulse für dein Gebetsleben in dieser Woche. Stell das Gebet in den Fokus. Es ist Gebetssonntag. Wir beten ja jeden Tag täglich 12 Uhr. Wer ist dabei? 12 Uhr, Vater unser. Mal vergisst man es auch, das ist nicht schlimm. Aber trotzdem, miteinander verbunden zu sein, finde ich klasse und auch über die Krise hinaus. Vater unser, das beten wir immer. In jedem Gottesdienst, ja im Frauendienst, immer wenn wir zusammenkommen, beten wir fast immer das Vater unser. Und die meisten auch nochmal abends und jetzt um 12. Also das Vater unser, wie oft betest du das in der Woche? Ich will heute einmal draufschauen in der Bibel, wo steht denn das Vater unser, in welchem Zusammenhang, was ist denn da wichtig? Da gibt es zwei Stellen in der Bibel, einmal Lukas 11 und einmal Bergpredigt Matthäus 6. Beide Sachen will ich aufnehmen und will mal drauf schauen, in welchem Zusammenhang steht denn unser wichtiges Vaterunser-Gebet? Lukas 11, da heißt es, es begab sich mal, dass Jesus an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, da sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Und dann sagt Jesus, Vater unser. Die Jünger, die haben Jesus gehört, wie er betet. Und dann haben die gemerkt, oh, stark, so kann man beten? Das habe ich nicht gewusst. So will ich auch beten können. Ich weiß nicht, ob wir das kennen. Ich kenne das aus meiner Jugendzeit, wenn man da mit anderen betet und merkt, so kann ich beten. So kann ich zu meinem himmlischen Vater sprechen. Wusste ich gar nicht. Hast du das vielleicht schon mal erlebt, dass du jemanden beim Beten gehört hast? Nicht, dass der andere ganz toll war, aber dass du gemerkt hast, so kann ich beten. Beeindruckend. Will ich auch. Dass der eine Jünger fragt, unbekannt, keine Ahnung, wer das war, aber dass der eine gefragt hat, das ist die menschliche Ursache dafür, dass wir das Vaterunser-Gebet haben. Ich bin dem unbekannten Jünger sehr dankbar, dass er gefragt hat. Denn darum haben wir heute das Vaterunser-Gebet. Und nicht nur das, auch, Herr, zeige mir, ich will beten lernen. Ist es auch mein Gebet? Auch wir dürfen beten, Herr, ich will beten lernen. Zeig mir das. Ist doch interessant, beten und lernen gehört zusammen. Ich habe gehört, für einige geht es morgen wieder in die Schule. Kindergarten. Einige freuen sich, einige noch nicht so richtig. Aber es geht wieder los. Und ich habe so gedacht, ja, bei wem gehst du eigentlich in die Schule? Auch wenn die Schule Jahrzehnte zurückliegt. Beten kann man lernen. Willst du es lernen? Willst du darin weiter wachsen, Übung bekommen? Natürlich kann ich Gott sagen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Na klar. Und trotzdem, gleichzeitig gilt auch, fürs Beten gehört eine Übung. Das kann ich nicht von Anfang an einfach so. Not lehrt beten. Ja, aber zu wem bete ich und wie mache ich das? Das weiß ich nicht einfach so. Eine Sprache muss ich lernen. Da geht es in die Tiefe, das ist ein Lernprozess. Die Worte können wir lernen, auswendig lernen. Vater unser können wir. Auch einige Psalmen haben wir in der letzten Zeit auswendig gelernt. Mehr oder weniger. Gebete gelernt. Bitte? Nein. Wir sind nicht träge. Wir bleiben dran, Psalmen zu lernen. Aber wir lernen nie aus, auch wenn wir die Worte des Vaterunsers gelernt haben. Die können wir, ja? Aber wir lernen nie aus, so zu beten, wie Jesus gebetet hat. Darum, bleib dein Leben lang Schüler, Gebetsschüler von Jesus. Bleib dein Leben lang Anfänger beim Gebetslehrer Jesus. Interessant, Jesus gibt nicht mal drei schlaue Tipps. Wenn du betest, mach das und das und das und dann ist super. Nein, wie macht Jesus das? Er sagt, also ich bete so. Jesus gibt ein Vorbild. Jesus gibt ein Beispiel. Und so können wir ziemlich gut lernen mit einem Beispiel. Und seitdem hat dieses Gebet Kreise geschlagen, weltweit. Wir wissen aus der Didache, ein altes christliches Buch, um 100 geschrieben, da war das Vaterunser schon weit verbreitet, wurde schon dreimal täglich gebetet von vielen. Also schon bei den ersten Christen war das Vaterunser ganz zentral. Und seitdem überall weltweit beten Menschen das Vaterunser, das wichtigste Gebet. Es stand am Anfang und ist auch die Grundlage des Betens. Da steckt alles drin, darum das Vaterunser, ein großer Schatz. Lukas 11, das ist das Erste, was Jesus zum Vaterunser sagt, lehre uns beten. Das Nächste steht in Matthäus 6 in der Bergpredigt, direkt vor dem Vaterunser. Da sagt Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr keine Heuchler sein. Wenn ihr betet, seid bitte keine Heuchler. Da ist Jesus ganz sensibel. Das kann er überhaupt nicht leiden. Jesus kommt ja mit vielen Dingen zurecht, aber mit Heucheln, da hat er echt seine Probleme. Diese Mahnung steht im Evangelium und bei Matthäus 12-mal, dass Jesus mit Heuchelei ein richtig dickes Problem hat. Und Heuchelei, das verstehen wir leider sofort, was es ist. Das will keiner sein, das ist so negativ besetzt. Da gibt es keine zwei Meinungen. Scheinheilig zu sein, Doppelmoral zu haben, zu täuschen, unaufrichtig, unwahrhaftig zu sein, eine falsche Maske aufzusetzen, Fassade, das ist nichts Schönes. Wo es nicht zusammenpasst, was einer sagt und was er im Inneren denkt und tut. Der tut so, als ob. Das will ich nicht. Wasser predigen und Wein trinken. Andere verurteilen, aber selber nicht besser sein. Den Splitter im Auge des anderen zu sehen, aber seinen eigenen Balken nicht. Wir würden modern sagen, unauthentisch, unecht. Und das merkt man. Und das merken wir selber auch. Das Wort, was hier steht in Matthäus 6, Hypokrites, heißt wirklich Schauspieler. Ist eigentlich was Schönes, oder? Ein Schauspieler in einem Film oder im Theater. Ist doch was Schönes. Schauspieler ist doch genial, wie der das rüberbringt. Aber im Leben selber ist Schauspieler nicht so angesagt. Gestern ging Fußball wieder los. Auch da ist Schauspieler nicht gut angesagt. Wer da Schwalbe macht, bist ein Schauspieler. Was soll das? Auch im Leben, im Alltag als Christ. Schauspieler sein ist nicht angesagt. Die Mahnung Jesu heißt, wenn du betest, dann sprichst du mit Gott, dann ist die Außenwirkung auf andere Menschen unwichtig. Und interessant, Jesus geht es dabei nicht nur um das bewusste Verstellen, das bewusste nach anderen, nach außen anders geben, sondern Jesus bezeichnet als Heuchelei auch, wo ich mich unbewusst verstelle. Und dann wird es gefährlich, weil ich das gar nicht bewusst steuere. Aber durch Erziehung, durch Bildung, durch mein Umfeld, durch Erwartung anderer, habe ich im Laufe der Zeit mir auch etwas angewöhnt, wo ich manchmal gar nicht mehr selber merke, was ist jetzt noch echt und was unecht. Ich bin da abgestumpft für so ein Feingefühl dafür. Und genau darum wendet sich Jesus mit so scharfen Worten dagegen. Wie sieht es bei dir aus, Heuchler? Wo bist du heuchlerisch? Wo tust du so, als ob? Und ich sage es mal ganz deutlich, das ist ein Problem von uns, von denen, die in den Gottesdienst gehen, von den Frommen. Es ist unsere große Gefahr, dass wir durch frommes Tun, durch korrekte Formen etwas versuchen darzustellen oder versuchen gut dazustehen vor Gemeinde, vor Freunden, vor Familie und uns selber und andere zu täuschen, was in uns selber drin ist und nicht so eigentlich scheinbar passt zu christlichen Glauben und christlichen Werten und christliche Gemeinde. Was in uns selber drin ist an unreinen Trieben und hässlichen Instinkten. Jesus vergleicht es mal sehr drastisch. Ihr gleicht übertünchten Gräbern. Jesus ist da sehr sensibel. Deswegen die Frage an jedes Herz selber, wo bin ich heuchlerisch? Im Allgemeinen und ganz konkret auch beim Beten. Jesus geht es hier ganz konkret ums Gebet. Dazu eine kleine Geschichte. Es versammelt sich einmal Domherren im Dom, um ein tolles Gebet zu singen. Psalmgebet, eine herrliche Liturgie. Die Domherren beten, klasse, das klingt fast so gut wie bei uns, vielleicht sogar noch besser. Und sie singen Psalmen, Herr, errette uns. Und das klingt ganz toll und Oktaven und tralala. Und auf einmal blitzt und donnert es und es schlägt ins Dach ein und der Vorbeter sagt, ich denke, wir sollten jetzt lieber aufhören und anfangen, ein bisschen zu beten. Ja? Und ich frage mich, geht es uns auch manchmal so, dass wir merken, bete ich eigentlich schon? Ich bete doch eigentlich schon, aber bete ich wirklich? Wo bin ich denn eigentlich? Ist es schon echt oder ist es noch nicht echt? Jesus sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Die Gläubigen früher hatten sich das angewöhnt, dreimal täglich feste Gebetszeiten zu haben. Und das an sich ist sehr gut. Manche sind dafür aber extra zum Tempel gegangen, um zu zeigen, hey, es ist 12 Uhr, es ist Zeit zum Vaterunser-Gebet. Ich bin da. Betest du auch? Ich bete. Andere haben es so eingerichtet, dass sie zu den Gebetszeiten extra irgendwo waren, wo sie gesehen wurden, an der Straßenecke oder im Landhof oder irgendwo. Und dann, hey, es ist 12 Uhr, ich bete. Vater unser. Ich habe mich gefragt, ist das unser Problem heute? Macht das jemand von uns? Ich glaube, nein. Ist nicht unser Problem. Bei uns ist ja das Gegenteil. Wir schämen uns doch öffentlich zu beten. Wenn eine christliche Familie im Restaurant ist, ja, singen und beten wir da so wie zu Hause? Dann machen wir vielleicht ganz leise. Jeder betet für sich. Ich glaube, wir schämen uns doch viel mehr, öffentlich zu beten. Ist es unser Problem, dass wir vor anderen Gebet heucheln? Vielleicht in der Art und Weise, wenn wir eine Gebetsgemeinschaft halten, dass wir dann nicht wirklich zu Gott reden, sondern eher die anderen anpredigen mit unserem Gebet und denen was klar machen wollen oder zeigen wollen, wie tolle Hechte wir sind. Ich glaube, öffentliche Heuchelei des Gebets ist nicht unser Problem. Unser Problem ist doch viel mehr, dass wir überhaupt gar nicht so viel beten. Wir beten zu wenig, es steht verzweifelt um unser Gebet. Wir sind gebetsarm. Und doch ist die Botschaft, was Jesus sagt, im Kern auch für uns: Ihr Beten damals war kein richtiges Gebet, weil es war menschenbewusst und nicht gottesbewusst. Beifall von Publikum ist beim Beten tödlich. Beifall von Publikum ist beim Beten tödlich. Jesus möchte unser aller Gebet von falschen Motiven reinigen. Die schwersten Werke sind die, die keiner sieht, die keiner bewundert. Die schmerzlichsten Leiden sind die, um die niemand weiß und um die uns keiner bemitleidet. Die besten Opfer sind die, die kein anderer erfährt, die von niemandem gewürdigt werden. Die echtesten Gebete sind die, die ganz im Verborgenen nur um Gottes Willen dargebracht werden, ohne Mitbeter, ohne Mitwisser. Die Dinge, die Gebete, die ein ganzes Erdenleben unbekannt und verborgen bleiben, sind die schwersten. Da fallen nämlich Motive fürs Gebet oder für gute Werke weg. Denn dann sind wir ganz nackt vor Jesus und ganz auf ihn angewiesen. Deswegen sagt Jesus weiter, wenn du aber betest, geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Was ist das Kämmerlein? Das Kämmerlein, damit ist gemeint der kleine Vorratsraum, die Speisekammer des Hauses, oft dunkel, ohne Fenster, zugänglich nur über eine kleine Tür. Dunkel, du siehst also erstmal nicht mal dich selbst. Du wirst nicht abgelenkt von übrigen Geschehen. Du hast keine Wirkung auf andere und du bekommst auch keine Anerkennung oder Aufmerksamkeit von anderen. Es sieht dich keiner und es sagt keiner, toll gebetet. Es sagt keiner, ach, du müsstest noch beten. Ob du betest oder nicht, du wirst keine Reaktion von Menschen bekommen. Keiner schaut dir über die Schulter. Du bist für dich allein. Du bist dort, wer du bist. Alle Masken sind weg. Dort fährst du deine Antennen aus, um allein mit Gott in Kontakt zu sein. Speisekammer, Ort der geistlichen Ernährung. Und ich frage uns, auch mich, gibt es so einen Ort in deinem Leben? Gibt es eine Zeit in deinem Leben? Gibt es so eine Kammer? Gibt es noch so eine Kammer jetzt in der Zeit, wo alle wieder raus wollen und aktiv sein wollen? Ein Ort, eine Zeit wie ein Telefontermin, wo ich Ruhe und Konzentration brauche, eine Stille, wo ich das Bitte-nicht-stören-Schild raushänge, wo ich ehrlich werde, wo ich ohne Leistung, ungeheuchelt, nichts tun muss, nichts leisten muss, einfach da bin, eine Zeit lang unproduktiv, einfach bin, in der Stille vor meinem Herrn. Wie telefonieren ohne Telefon, hören und reden, kommunizieren mit dem Jesus, der diese Worte hier gesagt hat. Die Mystikerin Teresa von Avila hat einmal gesagt, hätte ich früher erkannt, wie ich das jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig allein gelassen. Das innere Leben mit Gott hat Priorität, nicht die Umstände. Wenn das innere Leben keine Priorität hat, dann werden wir automatisch Stück für Stück immer mehr Heuchler. Wenn das Äußere und Innere auseinanderfällt, werde ich automatisch Stück für Stück heuchlerisch. Wie echt ich bin, wie authentisch ich bin, zeigt sich an meinem persönlichen stillen Gebetsleben. Dieses Gebet ist innerlich im Kämmerlein, aber es bezieht sich nicht nur auf mein kleines Kämmerlein. Es ist kein Zurückziehen, sondern das stille, kleine Gebet geht in die ganze Welt, überspannt alles. Ich bete selber auch oft für meine eigene Familie, für meinen eigenen Tag, für die eigene Gesundheit und die mir so am Herzen sind. Ja? Aber das Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, das sprengt doch meine engen Familienbande. Das geht doch darüber hinaus. Echtes Beten geht in die Weite, auch wenn es im ganz Kleinen ist. Echtes Beten sucht nicht die Gaben, sondern den Geber. Es ist ein beharrliches Pochen und Drängen, so wie in der Kindergeschichte. Ein sehnsüchtiges Suchen und Erwarten. Das Hereinbrechen seiner Gegenwart in meinem Leben und in die ganze Welt. Dass sein Reich kommt. Das ist Sinn und Ziel allen Betens. Und zum Schluss sagt Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, Vater unser Himmel. Warum sollen wir dann noch beten, wenn Gott eh alles schon weiß? Ja, ich weiß auch oft, was meine Kinder wollen und trotzdem liebe ich es, in Kontakt mit ihnen zu sein und zu reden, Gemeinschaft zu haben. Genauso liebt es Gott, mit uns in Kontakt zu sein, auch wenn er uns besser kennt als wir uns selber. Wir sollen nicht viel plappern. Auch das ist doch nicht unser Problem. Wer plappert denn zu viel? Ich glaube, keiner betet zu lang von uns. Mist, ich habe schon wieder zu lang gebetet. Mist, schon wieder eine Stunde verplempert beim Beten. Nee. Aber ich glaube, auch wir, egal wie kurz oder lang ich bete, auch wir können unsere Worte mal untersuchen. Welche Worte verwende ich denn eigentlich, wenn ich bete? Was sind denn das für Floskeln? Wie rede ich denen denn eigentlich an? Und. Meine wohlgesetzten Wendungen. Wie rede ich denn mit meinem Vater im Himmel? Darf ich nur noch im stillen Kämmerlein allein beten? Sollen wir nie mehr das Vaterunser zusammen beten? Das ist ja das Spannende. Jesus macht beides deutlich. Auf der einen Seite das einsame, stille Gebet im Kämmerlein, das niemand sieht. Und gleichzeitig, wenn ihr betet, betet so Vaterunser. Ihr seid gemeinsam verbunden. Beides hat seinen Platz. Beides hat seinen Platz. Das Vaterunser hat auch den Vorteil, da kannst du keine tollen Worte machen. Du hältst dich an die 63 Worte, die vorgegeben sind, und da kannst du dich hineingeben. Da gibt es gar keinen Grund, dich zu überheben oder etwas darzustellen. Es sind die 63 Worte und es bleiben die. Und es kann auch mal mühsam sein und träge, aber diese Worte tragen mich auch durch diese Zeiten hindurch. Auf beide Spuren will ich uns diese Woche mal schicken und uns ermutigen, nehmt das mal mit, neben dem 12-Uhr-Gebet. Nimm dir mal Zeit für Stille. Stilles Kämmerlein, nur du und dein Herr. Und dann bleib aber auch im Vaterunser verbunden. Gemeinsam mit allen, die dazugehören. Ich bin gespannt auf die Erlebnisse und Erfahrungen diese Woche des Gebets. Amen.